Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Maike Albart.
Heute live von der Frankfurter Buchmesse. Herzlich willkommen. Wie es um den Staatsapparat bestellt ist, ob Institutionen möglicherweise von rechts unterwandert werden können und was es heißt, wenn rechtsextreme Gewalt zunimmt, soll heute Vormittag uns als erstes beschäftigen. Matthias Meissner und Heike Kleffner haben auf dem Podium Platz genommen. Extreme Sicherheit heißt der Band, den Sie gemeinsam herausgegeben haben. Guten Tag.
Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
Welchen Eindruck hatten Sie denn jetzt von den Reaktionen auf den rechtsextremen und antisemitischen Anschlag von Halle, Frau Kleffner, gerade auf dem Hintergrund der Essays, die Sie herausgegeben haben?
Es war wirklich nicht nachvollziehbar, dass hochrangige politische Verantwortliche davon gesprochen haben, dass man jetzt quasi eine neue Dimension sehen würde, dass man das nicht hätte erwarten können. Denn wenn wir uns die letzten 10 Jahre anschauen, dann haben sich sehr viele Polizisten, aber auch Verfassungsschutzbeamte, sehr viele Hinterbliebene der NSU-Mord- und Anschlagsserie mit nichts anderem beschäftigt, als zu sagen, Rechtsterrorismus ist eine riesige Gefahr, mörderischer Antisemitismus, mörderischer Rassismus nehmen zu. Und man muss leider sagen, die Jahre zwischen der Selbstenttarnung des NSU-Netzwerks 2011 und dem Anschlag in Halle waren verlorene Jahre in der Auseinandersetzung mit Rechtsterrorismus.
War das denn, Herr Meissner, auch ein Anlass, dieses Buch zu machen? Also dieses Gefühl, dass damit fahrlässig umgegangen wird, dass unterschätzt wird, wie präsent diese Strömungen längst sind und auch in die Institutionen eingewandert sind?
Ich glaube, das ist ein Riesenproblem, dass es eine ganz, ganz große Ignoranz gibt, von der Spitze der Sicherheitsbehörden bis hin zum Bundesinnenminister Seehofer. Ich war im Juni bei der Vorstellung des Bundesverfassungsschutzberichtes. 388 Seiten enthält das Werk. Linksextremismus, Rechtsextremismus, Islamismus. Keine Zeile über die rechtsextremen Zusammenhänge und Netzwerke in den Sicherheitsbehörden selbst. Ich habe dann selbst dort die Frage gestellt, was ist da eigentlich? Ja, Einzelfälle, Promillebereich, es wird einfach runtermoderiert. Und ich glaube tatsächlich, wer ständig nur von Einzelfällen spricht, der hat die Dimension des Problems überhaupt nicht verstanden.
Der dritte Gast auf dem Podium ist Matthias Quent. Sein Buch trägt den Titel Deutschland rechts außen. Und Sie erklären gleich auf den ersten Seiten, dass Sie die rechte Gewalt nicht überrasche. Woher kommt das, dass Sie das nicht weiter überrascht?
Das kommt daher, dass ich in der Kleinstadt in Thüringen, in der ich aufgewachsen bin, rechte Gewalt in meiner Jugend immer wieder erlebt habe, am eigenen Körper, im sozialen Umfeld. Die Situation, dass man am Wochenende sogar morgens auf dem Weg in die Schule von Neonazis überfallen wird, weil ihnen die Frisur oder die T-Shirts, die man trägt, nicht passen, das war für die 1990er und auch noch für die 2000er Jahre schlicht prägend in Ostdeutschland für viele Jugendliche. Und wenn ich mit Menschen mit Migrationshintergrund spreche, auch aus Westdeutschland, dann sagen die mir, dass es in den 1980er, 1990er Jahren dort auch nicht anders war, nur dass diese Gewalt, dass dieser Alltagsterrorismus, von dem wir ja sprechen, es geht ja darum, Menschen zu verdrängen, Angst zu machen, einzuschüchtern, Hegemonien auf der Straße zu übernehmen, dass das von der Mehrheitsgesellschaft schlicht nicht wahrgenommen würde. Heute sehen wir, dass das durchaus stärker wahrgenommen wird, auch weil der Druck, die Gefährdungssituation viel größer geworden ist. Nicht so sehr unbedingt nur durch die Gewalt, sondern auch dadurch, dass eine rechtsradikale Partei in allen Parlamenten vertreten ist und damit die Gefahr für die Demokratie ein ganz anderes Niveau erreicht hat, vor dem wirklich niemand mehr die Augen verschließen kann.
Der Untertitel des Buches von Matthias Meissner und Heike Kleffner klingt sehr alarmierend. Rechtsradikale in Polizei, Verfassungsschutz, Bundeswehr und Justiz. Woran machen Sie das fest, Frau Kleffner?
Ich würde Ihnen gerne mal ein Beispiel schildern. Ja, es gibt in Mecklenburg-Vorpommern eine Reihe von Kommunalpolitikern und Kommunalpolitikerinnen, die schon seit Jahren bedroht werden von Neonazis, von der extremen Rechten. Einer von denen ist so massiv bedroht worden, dass er vor 3 Jahren zur Polizei gegangen ist und gesagt hat, ich erhalte hier Morddrohungen, ich brauche Schutz. Im Zuge der Ermittlungen hat dieser Kommunalpolitiker unter anderem eine Skizze seiner Wohnung gefertigt. Dann haben, und da finden Sie in unserem Buch auch einen langen Beitrag von der Kollegin Marlene Gürgen von der Taz und anderen Kollegen von der Taz, dann haben sich die Ermittlungen zu dem rechtsextremen Netzwerk Nordkreuz ziemlich lange hingezogen und 2,5 Jahre nachdem erstmals über Nordkreuz, also ein Netzwerk aus Elitepolizisten, aus Elitesoldaten berichtet wurde, erfährt dieser Kommunalpolitiker plötzlich, dass die Skizze, die er eigentlich zu seinem Schutz angefertigt hatte, plus persönliche Daten von ihm in den sogenannten Feindeslisten dieses rechtsextremen Netzwerkes auftauchen, dass die gefunden wurden und dass er plötzlich die Erfahrung machen musste, er hat die Polizei gerufen als Freund und Helfer, aber andere Polizisten und Elitesoldaten haben ihn als politischen Feind auserkoren. Polizisten haben unter widerrechtlicher Nutzung des Dienstcomputers seine persönlichen Daten eingespeist in ein Netzwerk, das am Tag X politische Gegner und Gegnerinnen internieren will, das Leichensäcke und Löschkalk bestellt hat. Und ich glaube, das sollte uns alle alarmieren, denn das, was wir im Buch zusammengestellt haben, ist ja nur die Spitze des Eisbergs.
Es gab ja hier in Hessen auch einen spektakulären Fall, wenn man an das erste Revier hier in Frankfurt denkt und an die Weitergabe von persönlichen Daten. Wie ist das denn bei der Polizei überhaupt, Herr Messner? Es ist ja nun so, dass vielleicht auch da ein gewisses korporatistisches Gefühl oder so eine Zugehörigkeit eine Voraussetzung ist und auch notwendig ist und sinnvoll ist, dass das aber Ausmaße annehmen kann oder auch in Richtungen gehen kann, die man überhaupt nicht mehr kontrolliert. Wie sollte da verfahren werden? Sie haben ja auch Interviews mit Ausbildern unter den Polizisten geführt.
Also als Reaktion auf den Frankfurter Polizeiskandal gibt es tatsächlich auch Weiterbildungsprogramme inzwischen in der Polizei. Und das ist eine ganz spannende Frage. Was passiert da eigentlich? Einerseits gibt es eine Affinität von Rechtsradikalen zu Uniformen. Die sind ganz gern Polizist, die sind ganz gern Bundeswehrsoldat. Manchmal übernehmen sie solche Jobs sogar gezielt, um an Waffen zu kommen, um sie nachher gegen politische Gegner einzusetzen. Andererseits gibt es natürlich auch kritische Polizisten und kritische Soldaten, die nicht alles das mitmachen wollen, die auch warnen. Wenn wir dieses Buch gemacht haben, dann haben wir es auch deswegen gemacht, um genau dieses kritische Potenzial zu stärken, um auch Widerstand gegen diese Zustände zu befördern. Die Frage ist einfach, wer sich jetzt durchsetzt.
Bei der Lektüre Ihres Buches, Herr Quent, war für mich sehr erstaunlich, dass Sie ja auch sagen, die Gesellschaft ist in vielen Bereichen eigentlich sogar schon weiter. Und Sie sagen an einer Stelle, es sei vielleicht sogar ganz gut, dass es die AfD jetzt gäbe, weil es sichtbarer würde, was sich im Grunde genommen gerade zuträgt. Können Sie das noch mal ein bisschen erläutern? Was zeigt uns die Existenz der AfD? Wird es greifbarer, was die Gesellschaft umtreibt? Oder wie intendieren Sie das?
Es gibt ja die Botthülsen, dass heute Dinge sagbar geworden sind mit und durch die AfD, die früher nicht sagbar geworden sind, nicht sagbar gewesen seien. Ich halte das für nicht zutreffend. Wenn man sich anschaut, was in den 1990er Jahren beispielsweise in der Asylpolitik, aber auch in anderen Themen an Rassismus, auch an Antisemitismus öffentlich sagbar war, ohne dass es eine Empörung gab, die es heute zu Recht über solche Äußerungen gibt, dann denke ich, brauchen wir ein historischeres Verständnis davon, wie sich eigentlich Deutschland entwickelt hat. Es gab keine Stunde Null. Antisemitismus, Rassismus, Rassismus, Nationalismus, Sexismus waren weder in Ost- noch in Westdeutschland jemals weg. Und es gibt ja seit vielen Jahrzehnten empirische Studien, die zeigen, wie sich solche menschenfeindlichen, demokratiefernen Einstellungen entwickelt haben. Und die zeigen, dass es eigentlich wir auf einem guten Weg sind, dass sich die Gesellschaft als solche liberalisiert. Man könnte das auch am Beispiel der CDU jetzt ausführen, von denen der ehemalige Bundestagsabgeordnete Friedbert Pflüger in den 1990er Jahren geschrieben hat, dass es in der CDU einen rechtsradikalen Kern der konservativen Revolution gab. Den gibt es so heute nicht mehr. Der hat die AfD begründet. Das bedeutet, wir haben es mit einer Liberalisierung von Teilen der Gesellschaft zu tun. Das ist kein Linksruck, wie die Rechten behaupten, sondern das ist eine Demokratisierung im Sinne des Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist ein Prinzip, was immer mehr Menschen auch im Zuge von Globalisierung, auch positive Seiten von sozialen Netzwerken sind dazu erwähnt. Menschen rücken immer näher zusammen. Die Weltgesellschaft, wenn man etwas pathetisch sein will, war ja noch nie so realistisch, wie sie das heute ist. Und dagegen gibt es natürlich erbitterten Widerstand von Nationalisten, von Rassisten, von Antisemiten, die es auch schon vorher gab, die jetzt, wenn man das so sagen will, auch in und um die AfD herum eine Front gebildet haben, die eigentlich in einen Abwehrkampf führen, dagegen, dass Kategorien wie Nation, wie ethnische Abstammung, Herkunft, wie auch Geschlecht, bei allen Ungerechtigkeiten, die es nach wie vor gibt, aber diese Kategorien verlieren in der realen Welt ja massiv an Bedeutung im Zuge von zunehmender Gleichberechtigung. Dagegen führt die AfD einen Abwehrkampf und ich schreibe an einer Stelle, dass ich manchmal erleichtert bin, dass jetzt die AfD sitzt und dass sich jetzt der Bundestag, der Ältestenrat im Bundestag damit auseinandersetzen muss, dass Rassismus eben nicht 1945 aufgehört hat zu existieren, weil damit die politischen Fragen, die politisch-kulturellen Fragen, die nie ausgetragen wurden, der Widerspruch zwischen Anspruch des Grundgesetzes und Realität in der Gesellschaft, dass die eben auch jetzt bei denen angekommen sind, die dafür zuständig sind und es nicht mehr nur alternative Jugendliche, Migranten, Migrantinnen, kritische Journalistinnen, Wissenschaftlerinnen und so weiter sind, die sich damit beschäftigen, sondern dass die Gesellschaft verstanden hat oder zumindest große Teile der Gesellschaft verstanden hat, das geht hier um uns alle, das geht um die Substanz und wir müssen diesen Kampf jetzt führen.
Darf ich an einer Stelle zumindest in Teilen widersprechen? Das ist diese Frage, welche Rolle einfach die AfD für die Debatte spielt. Das stimmt, das ist die Wahrheit, die Heike Kleffner sagt, die Matthias Quenz sagt. Das ist ein jahrzehntealtes Phänomen mit rechtsradikalen Umtrieben. Aber die AfD hat sie in bestimmten Kreisen populär gemacht. Und sie hat auch dazu beigetragen, dass Menschen sich offener äußern, die so denken. Auch gerade Thema unseres Buches in den Sicherheitsbehörden. Wenn jetzt sogar der Präsident des Verfassungsschutzbundesamtes, Thomas Haldenwang, sagt, der Flügel der AfD äußert sich immer rechtsextremistischer und es ist richtig gewesen, die AfD zum Prüffall zu erklären. Wenn jetzt Michael Roth, der Staatsminister im Auswärtigen Amt, sagt, die AfD ist der politische Arm des Rechtsterrorismus, dann sind das ja Dinge, wo man merkt, aha, da verschiebt sich einfach auch eine Stimmung und ich finde, wir müssen damit umgehen, dass dadurch, dass die AfD in allen Parlamenten inzwischen sitzt, im Bundestag, in den Landtagen, im Europaparlament, viele denken, naja, das ist ja alles nur irgendwie Protest, aber das ist längst nicht mehr nur Protest, das ist wirklich eine Verschiebung der Achse nach rechts in bestimmten Bereichen.
Der Gewichte aber auch. Und da wäre vielleicht nochmal wichtig herauszufinden, woher es kommt, dass in den Institutionen strukturell das ja häufig nicht richtig bewertet wurde. Also diese Gegenwärtigkeit von rechtsextremen Tendenzen. Sie haben ja viele Beispiele. Die hessische Polizei ist eines, aber auch in der Staatsanwaltschaft oder in anderen Einrichtungen wie der Bundeswehr.
Ich würde kurz noch was zu dieser Frage sagen, ist es eigentlich normaler geworden und rassistisch, rechtsextrem und auch antisemitisch zu hetzen, ja oder nein? Und man muss sich tatsächlich anschauen, was das auch für eine Wirkung hat, wenn der mediale Diskurs, aber auch der politische Diskurs sich immer nur darum dreht, dass beispielsweise Geflüchtete das Hauptproblem seien, wohingegen schlechte Löhne, steigende Mieten etc. nichts mit Geflüchteten, nichts mit Migration, Zuwanderung zu tun haben. Ja? Und wir sehen es an dem Beispiel des neonazistischen Mordes an Stefan an Walter Lübcke, dem hessischen Regierungspräsidenten, 40 Jahre CDU-Mitglied. Sein mutmaßlicher Mörder und auch dessen Helfer sind schon seit 25 Jahren in der Neonazi-Szene. Die haben immer wieder Gewalttaten verübt, sind zum Teil dafür zu Bewährungsstrafen verurteilt worden. Aber sie hatten nie ein gesellschaftliches Umfeld, wie sie es jetzt haben, das sie dazu mobilisiert, quasi die Ideologie von White Supremacy, von der vermeintlichen weißen Überlegenheit durch eine Botschaftstat, ja, mit der sie ja sowohl die demokratische Gesellschaft angreifen, als auch ihre Sympathisanten, ihr Umfeld, ihre Unterstützer, diese extrem rechte militante Bewegung zu weiteren Botschaftstaten wie in Halle zu animieren. Sie hatten dieses Umfeld erst mit dem Einzug der AfD in die Parlamente. Das macht schon einen entscheidenden Unterschied. Und zu der Frage, gibt es strukturellen Problemen in Polizei, Verfassungsschutz, Bundeswehr und Justiz mit extrem rechten Einstellungen und auch mit institutionellem Rassismus? Wir wissen, dass es in der Polizei ein Problem mit institutionellem Rassismus gibt. Das zeigen uns alle Abschlussberichte der 16 mittlerweile parlamentarischen Untersuchungsausschüsse zum NSU. Da kann man das über tausende von Seiten nachlesen, dass die Verdächtigungen gegen die Angehörigen der Mordopfer durch rassistische Haltungen und Einstellungen und Vorurteile befördert wurden innerhalb der Polizei. Was wir nicht wissen, und das thematisieren wir auch in unserem Buch durch die Interviews mit Polizeiforschern, Kriminologen, ist, welches Ausmaß das hat, weil es eben eine systematische Weigerung der Institutionen gibt, dieses Ausmaß zu erforschen.
Wie sollte man denn, Matthias Quent, dieser Stimmungsmache der AfD entgegentreten?
Ich denke, dass es wichtig ist, und das zeige ich auch in dem Buch, sich, obwohl das alles stimmt, was mit der zugenommen mit der steigenden Problembelastung und auch Gefahr im Kontext der Stimmung, die die AfD erzeugt, einhergeht, dass letztlich das Heft des Handelns nicht bei der AfD oder dem radikalen und populistisch rechten Milieu liegt, sondern bei dem der Demokraten und Demokratinnen. Die Rechten werden aus eigener Kraft nicht gewinnen. Sie werden nur dann gewinnen können, wenn Demokraten und Demokratinnen Zugeständnisse machen, wenn Parteien, wenn Medien nach rechts rutschen, wenn ohne Not Rechtsradikalen die Bühne bereitet wird, ihnen Plätze eingeräumt werden, die man eigentlich in einem demokratischen Diskurs ihnen nicht zugestehen muss. Das bedeutet, wir müssen als demokratische Gesellschaft wieder selbstbewusster sein. Wir müssen uns, so wie ich das in dem Buch versuche darzustellen, auch die Fakten anschauen, dass es eine durchaus große Minderheit ist, aber es ist eine Minderheit, die rechtsradikale Positionen vertritt, so verdichtet vertritt, und eine große Mehrheit der Gesellschaft lehnt das sehr entschieden ab. Das Problem ist, und das war vor 20 Jahren so, das ist auch heute noch so, dass diese große Mehrheit zu leise ist, zu still ist, dass sie nicht mal zu Wahlen geht oftmals, was ja sozusagen das niedrigschwelligste Mittel der Partizipation im politischen Prozess ist, und das ist so der populistischen und radikalen Rechten seit Sarrazin über Pegida dann über die AfD immer wieder gelungen ist, narrative Themen in der Öffentlichkeit zu setzen, und die Demokraten und Demokratinnen stehen eingeschüchtert oder resigniert oder auch desinteressiert daneben. Das ist das eigentliche Problem. Ich glaube deswegen, dass es ganz zentral ist, dass wir den Untergangserzählungen von rechts außen auch eine positive Narration entgegenstellen, dass wir uns von der angeblichen oder tatsächlichen Macht der Rechten nicht ohnmächtig machen lassen, sondern versuchen, positive Antworten auf die Zukunft zu finden, eigene solidarische Gesellschaftsentwürfe diesem rassistischen und exklusiven Modellen der Rechten entgegenzustellen. Und auch dafür waren ja die Bedingungen in Wirklichkeit noch nie besser, als sie es heute sind.
Wie ist das denn mit der Wahrnehmung der Gewalttaten in der Vergangenheit? Das ist ja etwas, was bei Matthias Quent in dem Buch sehr einleuchtend dargestellt wird, dass das auch in den 80er Jahren extrem unterschätzt wurde oder einfach nicht wahrgenommen wurde. Wenn man nur an die Wehrsportgruppe Hoffmann denkt, oder Sie, Frau Kläffner, haben schon erwähnt, auch wie in den letzten Jahren mit dem NSU-Prozess umgegangen wurde. Haben Sie dafür eine Erklärung, Herr Meisner, also was da eine Rolle gespielt hat?
Also ehrlich gesagt, dieses Buch, was wir gemacht haben, das haben wir jetzt relativ schnell gemacht. Die ersten Ideen dazu kamen im Januar und wir haben es über das Frühjahr, über das, den Sommer realisiert und man hat uns gesagt, es kommt genau zur richtigen Zeit. Es ist wirklich erstaunlich, dass es diese Lücke überhaupt gab und viele Dinge so ausführlich nicht beleuchtet worden sind. Und auch das hat was mit Wegsehen zu tun. Ja? Es hat auch sehr viel mit Wegsehen zu tun, dass nach diesem wirklich erschreckenden Momentum der Aufdeckung der NSU-Mordserie zwar Untersuchungsausschüsse berieten, Bundestag in verschiedenen Landtagen, aber nicht mal mehr in allen Landesparlamenten, die betroffen sind. Und trotzdem nicht hinreichend die Konsequenzen gefunden worden sind. Ich kann mich nur wundern, das ist noch keine Erklärung, es ist eher ein ärgerliches Wunder, dass da nicht viel früher etwas passiert ist.
Ich möchte noch mal bei einem Punkt einhaken, der auch schon so ein bisschen anklang, nämlich diesem Männlichkeitsbild, was, glaube ich, auch eine wichtige Rolle spielt, sowohl in der Bundeswehr als auch in der Polizei. Also das ist ja auch eine ganz bestimmte Männlichkeit, die da vertreten wird, Frau Kläffner. Verlagert sich vielleicht auch durch gesamtgesellschaftliche Bewegungen, die jetzt Herr Quent schon dargestellt hat, möglicherweise auch etwas in eine andere, bessere Richtung?
Auf jeden Fall. Und das sagen ja zum Beispiel auch Tobias Singelstein und Christoph Kopke, die beide junge Polizeibeamte und Beamtinnen ausbilden in Flächenländern, nämlich in Nordrhein-Westfalen, aber auch in Berlin. Natürlich setzt sich die Polizei dort aus anderen, insbesondere aus anderen Polizeianwärterinnen und Anwärtern zusammen und repräsentiert dort die Vielfalt der Gesellschaft. Wenn wir aber dann nach Sachsen schauen und auch das sagen uns dort eben Polizeiausbilder und Ausbilderinnen ganz klar, wir sehen, dass die jungen Polizeibeamten, die dort in den Hochschulen sind, von einer extrem rechten, nicht nur Jugendkultur, sondern Alltagskultur geprägt sind. Und die ganz klar zum Teil es auch selbstverständlich finden, auch in laufenden Ermittlungsverfahren und Strafverfahren, wie beispielsweise gegen die rechtsterroristische Gruppe Freital, die immer wieder Bombenanschläge auf Geflüchtete verübt hat, denen Informationen zu geben, sie vor Durchsuchungen zu warnen, das ist eben die andere Seite. Und man kann nur hoffen, dass sowohl die Gesellschaft der vielen sich in noch mehr Polizeien, die ja Ländersache ist, widerspiegeln wird und dass aber auch, und das ist die Aufgabe der Vorgesetzten und auch führender Innenpolitiker, die aber auch eben ein deutliches Signal setzen müssen, dass demokratische Kultur und das Grundgesetz wirklich verlangen, dass die Polizei zum Schutz aller da ist.
Sie haben diesen Begriff der Trägheit erwähnt, Matthias Quent. Er spielt auch in Ihrem Buch eine Rolle, dass die Zivilgesellschaft stärker werden muss. Haben Sie dann auch eine Erklärung dafür, das fällt in Ihrem Buch zumindest, weshalb es so eine Untergangsparanoia gibt, worin die Attraktivität dieses Gedankenbildes liegt? Sarrazin ist da ja so ein Einschnitt, der immer genannt wird. Warum ist das in Deutschland etwas, das immer wieder verfängt?
Also in der Tat verfängt das immer wieder. Ich zeige das in dem Buch, dass im Grunde eine der zentralen Ursachen oder auch Mobilisierungsfaktoren für die radikale Rechte Untergangsdenken ist, Zukunftspessimismus ist oder wie das in den 1920er Jahren bezeichnet wurde, auch Kulturpessimismus ist, der sehr schnell rassistisch aufgeladen werden kann, indem behauptet wird, durch Migrationsbewegung, durch Globalisierung, durch demografische Veränderung, das sei gleichbedeutend mit so etwas wie einem Niedergang oder Zerfall, was Begriffe sind, die beispielsweise ja Björn Höcke im Wahlkampf immer wieder benutzt. Wir lebten in apokalyptischen Zeiten, es gäbe einen Staatsverfall, das hat auch Adolf Hitler schon gesagt. Also diese Beschreibung von liberaler Demokratie als einen Prozess des Niedergangs kann einerseits Ressentiments wecken, Ängste schüren, sie aber auch abrufen. Tatsächlich gibt es ja verschiedene Gründe für Verunsicherung, die auch durchaus realistisch sind, von der Klimakrise über ökonomische Probleme bis hin zu Digitalisierung, die Menschen verunsichert. Und ein Problem ist tatsächlich, dass die zivile Gesellschaft, dass auch die progressive progressiven Kräfte eigentlich keine positive Zukunftserzählung mehr anbieten können. Das ist ein Manko, glaube ich, auch im politischen Spektrum, und da können die Rechten sehr gut ansetzen und sagen, aber alles wird immer schlimmer und wir versprechen euch Besitzstandswahrung, ihr könnt eure SUVs weiterfahren und ihr dürft als weiße Männer auch morgen noch vorherrschend sein, wenn ihr uns unterstützt. Das ist ein zentrales Narrativ, und ich glaube, aus diesem Kulturpessimismus, der nicht nur in Deutschland übrigens, das zeigen auch Studien aus den USA etwa, bei Donald Trump, auch die Alt-Right arbeitet mit Niedergangserzählungen, mit diesen Narrativen, auch da ist die Verklärung der Vergangenheit, nostalgische Mobilisierung, Make America Great Again, eines der zentralen Aspekte, und ich glaube, gegen diese Verklärung der Vergangenheit muss man ein Versprechen einer besseren Zukunft stellen können.
Und es gibt immer diese Chimäre einer homogenen Volksgesellschaft, wie das genannt wird, oder Volksgemeinschaft, die es ja so auch nie gegeben hat. Also das ist ja auch irgendwie eine Art von nostalgischem wieder aufleben lassen. Oder Herr Meissner,
wenn man sich anschaut, dass ja letztlich Migrationsbewegung über Jahrhunderte stattgefunden hat, hat es tatsächlich diese homogene Volksgesellschaft nicht gegeben. Aber es ist natürlich der Versuch der Rechten da, genau die zu inszenieren. Klar, gehört zur Politik immer dazu. Auch Sachsens erster Ministerpräsident Kurt Biedenkopf hat dann so eine Sachsen-Identität geschaffen. Andere haben so ähnliche Dinge getan. Aber klar zu machen, dass Deutsche eben nicht nur Bio-Deutsche sind, sondern dass das ein viel, viel weiteres Spektrum ist, das muss man jeden Tag neu tun.
Wie ist das mit dem Verfassungsschutz? Ich würde gerne noch mal auf so ein konkretes Beispiel zu sprechen kommen. Da gibt es in Ihrem Buch ja sehr viele, Frau Kläffner. Ist das eine Institution, die es schafft, objektiv umzugehen mit den Problemen, die sich gerade stellen?
Objektiv müssen wir feststellen, dass der Verfassungsschutz zumindest in den Jahren zwischen 2011 und 2018, als Hans-Georg Maaßen der Präsident war, keine Institution war, die die Gesellschaft und die Menschen, die im Hauptfokus rechter Gewalt stehen, davor geschützt hat und die alles andere getan haben, als sich mit der rechten Gefahr auseinanderzusetzen. Und Hans-Georg Maaßen, wir wissen es ja alle, hat ja sogar im Angesicht von Bildern, von Videos, von klaren Beweislagen immer noch abgestritten, dass in Chemnitz im letzten Jahr rassistische Hetzjagden stattgefunden haben. Und wir sehen einfach, das Vertrauen in den Verfassungsschutz ist nicht gerechtfertigt, weil es eine politische Behörde ist. Ja? Und wir würden uns natürlich wünschen, dass die Fähigkeit der Verfassungsschutzbehörden, Rechtsextremismus und auch Rechtsterrorismus als eine Gefahr zu analysieren und auch klar durchzubuchstabieren, dass die zunimmt. Man muss abwarten, ob das tatsächlich der Fall ist. Aus dem NSU-Komplex haben Sie jedenfalls nichts gelernt.
Wie ist das, Herr Quent, bei diesen Narrativen, die Sie erwähnt haben? Da spielen ja auch die Medien eine wichtige Rolle. Haben die Fehler begangen im Umgang mit der gesellschaftlichen Stimmung in den letzten Monaten? Wie ist Ihr Eindruck?
Ich benutze ja den Begriff Rechtsradikalismus, um darauf hinzuweisen, dass das, was dort radikalisiert wird, auch in der Gesellschaft vorhanden ist. Dass das also nichts ist, was vom Himmel fällt, sondern dass das Prozesse und Stimmungen sind, die in der Mitte der Gesellschaft, um mal diese abstrakte Kategorie einzuführen, vorhanden sind und radikalisiert werden. Und das betrifft auch die Untergangsstimmung, die im sogenannten Negativitätsbias der öffentlichen Berichterstattung auch angelegt ist. Es wird ja nicht darüber berichtet, dass die Kindersterblichkeit sinkt oder dass demokratische, liberale Einstellungen zunehmen, sondern es wird über negative Aspekte berichtet, was wiederum natürlich auch was mit der Struktur der Nachfrage zu tun hat. Also natürlich wird über Skandale sich eher aufgeregt. Wir nehmen negative Ereignisse alle viel stärker wahr, werden davon auch stärker emotionalisiert als von positiven. Das ist ein Problem der öffentlichen Aufmerksamkeit, in der Tat. Dagegen hilft es, sich Fakten vor Augen zu führen, längerfristige Entwicklungen in den Blick zu nehmen, Dinge einzuordnen und eben auch darauf hinzuweisen, dass bei allen Problemen, die es gibt, die man adressieren muss, bei allen Versagen der Verfassungsschutzbehörden beispielsweise, dass es ja durchaus auch Aspekte, dass es Entwicklungen gibt in der Gesellschaft, die positiv sind. Das betrifft auch unseren Bereich. Wenn das Bundeskriminalamt jetzt ein paar hundert Stellen mehr kriegt, um gegen Hasskriminalität und gegen rechten Terror vorzugehen, dann kommt das 20 oder mindestens 9 Jahre zu spät, aber immerhin passiert da was. Und ich glaube, auch darauf muss man hinweisen, dass auch eine Demokratie, das macht sie ja aus, lernfähig ist. Und das geht uns allen zu langsam und es kostet Menschenleben, dass es so langsam geht. Aber nichtsdestotrotz sollte das kein Grund sein, jetzt die Hoffnung in eine bessere Demokratie aufzugeben.
Wie würden Sie das abschließend bewerten, Matthias Meissner? Fehlt es da auch so ein bisschen an einem Pathos der Republik oder, wenn man es schlichter ausdrücken will, an einer Identifikation mit den freiheitlichen Werten?
Also ich glaube schon, dass ich mich in diesem Streit zwischen Optimismus und Pessimismus immer gerne auf die Seite der Optimisten schlage. Und manchmal diskutiere ich auch mit meiner Co-Herausgeberin Heike Kleffner darüber. Richtig ist, wir haben jetzt eine Diskussion und an diese Diskussion kann man anknüpfen. Sie muss jetzt halt auch umgesetzt werden in den Strukturen. Das bedeutet zum Beispiel auch, dass die Justiz konsequent Dinge ausermittelt, nicht Verfahren wegen Beleidigung, rechter Hetze laufend einstellt, dass überhaupt Vorgänge konsequent auch angezeigt werden, dass man nicht sagt, das Internet ist ein rechtsfreier Raum. Und wenn wir in diesem Sinne vorankommen, dann haben wir schon eine Menge erreicht.
Vielen Dank, Heike Kleffner, Matthias Meissner und Matthias Quent. Der Band, den Heike Kleffner und Matthias Meissner herausgegeben haben, heißt Extreme Sicherheit. Er liegt vor im Herder Verlag. 320 Seiten kosten 24 Euro. Wir sprachen außerdem über Matthias Quents Buch Deutschland rechts außen, erschienen bei Piper, 300 Seiten für 18 Euro. Danke sehr, dass Sie bei uns zu Gast waren.
Danke für die Einladung.